Herzlich willkommen, Dieter und Frank. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir für We Are In This Together nochmal zu sprechen. Ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ihr ein ganz tolles Privatarchiv macht. Ihr habt eine Erinnerungsseite für das Cabaret Chenoux auf Facebook eingerichtet, die mir sehr viel geholfen hat, auch mit Künstlern in Kontakt zu kommen, und weil diejenigen, die noch leben, da auch oft kommentieren und da schreiben. Und ich frage mich, wer dahinter steckt, oder ich habe mich gefragt, wer hinter dieser Seite steckt. Kannst du mir nochmal in Erinnerung rufen, wie du das erste Mal vom Chenoux gehört hast oder wie du das erste Mal zum Chenoux gekommen bist?
Ja, und zwar, das war eigentlich ein ganz dummer Zufall. Ich komme aus einer Kleinstadt in der Nähe von Koblenz, das ist Neuwied. Und da ist ja Köln und nicht allzu weit. Und da habe ich mir gedacht, ach, fährst mal mit dem Auto ins Millowitsch-Theater. Ich wollte in Millowitsch gucken. So, komme in Köln an, gehe zum Theater, Aufsteller draußen auf der Straße, Cabaret Chenoux Berlin, die Herren, Damen lassen bitten. Jetzt muss man bedenken, das war Ende der 70er. Und da hat man sich noch ein bisschen anders verhalten als heute. So, ich bin an diesem Theater vorbei, habe das gesehen, nochmal an dem Theater vorbei. Denke ich, meine Güte, was machst denn du jetzt? Du wolltest doch eigentlich ins Theater gehen. Wenn dich jemand sieht, wenn du hier reingehst, zu Transvestiten, hat man ja früher gesagt, ne? Und denke ich, na, bestimmt 5 oder 6 Mal an dem Theater vorbeigelaufen. Und dann kam unten an der Ampel, kam Angie Stardust mit noch 2, weiß ich aber jetzt nicht mehr genau, wer das war. Wir haben ja immer im Lasthaus auf der Ringe in Köln gewohnt. Und denke ich, na, die wird ja wohl dazugehören. Weiße Pelzjacke an, schwarze Satinhose, kniehohe Stiefel, ein Bild. Also so schön kann keine Frau sein. Ne? So, die natürlich geguckt, wo die hinlaufen. Und natürlich den Schwenker ins Foyer vom Millowitsch. Na, denke ich, jetzt nimmst du dir all deinen Mut zusammen und stiefelst da auch rein. Na, ich mir eine Karte geholt, mich da hingesetzt. Und so fing das halt an.
Kannst du ein bisschen für jetzt Menschen, die ein bisschen jünger sind, erklären, warum man sich, was du damit meinst, man hat sich in den 70ern anders verhalten als heute? Und warum es so schwer für dich war, reinzugehen?
Ja, weil man ja doch noch mehr als schief angeguckt worden ist oder eben halt auch noch dumme Sprüche sich anhören musste. Und das war natürlich, wenn das jetzt im Nachhinein, weiß ich das auch alles. So, wenn da Chenoux da war, ja, das sind schon mal per se nur die Leute da reingegangen, die es auch interessiert hat. Also hätte mich ja da sowieso keiner angefeindet. Aber ich mit meinem Gedanken, wie das bei uns in Neuwied war. Wir hatten da eine Kneipe, die hieß Leuchtturm, und da haben sich die Herren damals sehr verstohlen reingequält in dieses Lokal. Und da habe ich gedacht, naja, das ist hier in Köln, ist das ja nun auch nicht anders. Ja, es war natürlich total anders. Ich kam eben halt aus einer kleinen Stadt und hatte auch eben halt dieses kleingeistige Denken mit. Ne? Und dadurch kam das. Das war eigentlich mein einziges Bedenken, dass ich da eben halt irgendwie blöd angemacht werde. Und da war natürlich überhaupt nicht dran zu denken. Die Leute waren, also ich kann mich heute noch dran erinnern, die haben fast dieses Millowitsch abgerissen, weil das war ja damals, wie gesagt, da war das noch was ganz Besonderes. Da gab es nicht an jeder Ecke wie heutzutage irgendwelche Lokale, wo Travestie-Shows geboten werden, so wie das heute ist. Da war das wirklich ein Ereignis. Man muss sich mal vorstellen, als es Chenoux damals nach Köln gekommen ist, sind die mit 9 Artisten angereist. Die hatten einen Reisebus, einen extra LKW für die Kostüme und waren über, ich weiß es jetzt nicht genau, glaube ich 3 oder 3,5 Wochen fest im Millowitsch. Und die waren jeden Abend ausverkauft. So, und das war natürlich dann zum Schluss hin, als das dann eben halt, wie man so schön sagt, salonfähig alles wurde, da hat das natürlich auch nachgelassen, weil eben halt in Köln Travestie-Shows waren zum Schluss, glaube ich, 4 oder 5. So, und dann hieß es, ja, Chinou kommt. Ja, können wir ja mal hingehen, mal gucken, was sie dieses Jahr bieten. So lief das. Und früher war das wirklich ein Ereignis. Und da sind auch die Leute ganz anders ins Theater gegangen. Die haben sich noch schick gemacht. Die haben Abendgarderobe angezogen. Und sowas heutzutage, da geht jeder mit der Jeans und mit dem Rollkragenpullover, wenn es sein muss. Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Nur ich will sagen damit, dass das früher einen ganz anderen Stellenwert hatte.
Und wenn man so reingekommen ist in so einen Abend vom Chinou, wie lief der ab?
Ach so, wie der ablief, ja. Das war ja natürlich schon, wenn es im Foyer immer voller wurde, dann hat man schon mal geguckt, wer ist da, kennst du nach Jahren, ne? Kennst du jemanden, dann hat man auch welche durch in der Stadt mal gesehen. Also Köln ist riesig, aber Köln ist auch ein Dorf, was das betrifft. Und da hat man dann auch bekannte Gesichter gesehen, dann kam man dann auch ins Reden. Und auf jeden Fall, da wurde das dann eben schon, ja, jeder hat gesagt, was kommt denn heute, was machen Sie denn diesmal? Wir haben gehört, das Programm ist so toll und was weiß ich alles. Und, na, wie es so ist, man wird ja immer neugierig, ist ja in der Natur des Menschen. Und ja, dann ging dann, dass die Platzanweiserin oben einen Saal aufmachten und die Karten abrissen und dann eben halt den Leuten ihren Platz zeigen oder beziehungsweise sagten, wo sie hin müssen. Ist keiner mitgelaufen im Kino. Und ja, dann saß man da, ja, und Erwartung, Erwartung, Erwartung. Dann ging das Licht aus, ja, und dann ging natürlich der Schmieder. So, wenn dem seine Stimme kam, da wusste jeder, jetzt fängt es an. So, und dann kam eben sein Spruch, was er jetzt immer genau gesagt hat, weiß ich nicht. Und vor allen Dingen dieses Berlin-Medley, dieses von der Marlene Dietrich, die Lieder. Das ist heutzutage noch, wenn ich mir eine Videokassette von diesen Shows angucke und das geht los, dann bekomme ich also teilweise noch Gänsehaut, weil das solch tolle Erinnerungen sind an diesen Laden, den es ja leider nicht mehr gibt. Und naja, dann sitzt man da und vom Fernseher und hängt dann so seinen Erinnerungen nach. Mit den schönen Zeiten, die man mit den einzelnen Leuten verbracht hat. Wir sind abends noch nach der Vorstellung, wenn alles gelaufen war und die waren froh, dass sie ihre Arbeit gemacht hatten, sind wir dann mit Grüppchen in Köln in der Altstadt gegangen und was weiß ich alles. Das war wirklich Dieter und meine schönste Zeit, die wir im Leben hatten. Das ist wirklich ohne Übertreibung zu sagen, weil das sind alles einzelne Charaktere und das sind auch teilweise sehr schwierige Charaktere gewesen an Menschen. Aber wenn man gewusst hat, wie man die nimmt, dann waren die, also da konnte man eine Stange Eisen drauf verbiegen. So war das Verhältnis dann. Da hat also keiner irgendwie einen anderen was Böses gewollt. Das waren immer so kleine Streitigkeiten zwischendrin, wie es auf jeder Arbeitsstelle ist. Ne? Das sind so Anekdoten, da könnte man ein Buch drüber schreiben. Aber so im Grundgedanken waren das alles ganz liebe Menschen. Und wenn da irgendeiner sagt, nein, das stimmt nicht, dann sage ich, dann hast du irgendjemand anders kennengelernt als ich.
Gibt es bestimmte Auftritte oder Stücke, Nummern, an die du gerne zurückdenkst?
Da fällt mir direkt auf Anhieb einer ein. Das vergesse ich nie im Leben. Und Günther, wenn der das hören sollte, der also Patterschuh, der weiß auch direkt, was ich meine. Und zwar, er hatte so eine Nummer, nämlich so wie ich bin. Das von der Vicky Leandros. Und die lief immer ein bisschen schneller oder war ein bisschen langsamer, war also so eine Ulk-Nummer, hat er draus gemacht. Und da hatte er so ein kurzes Baby-Doll an. und weiß jetzt nicht, was er für eine Nummer vorher hatte. Auf jeden Fall ging alles immer rasend schnell. Das ist ja sowieso eigentlich immer bei einer Travestie-Show, dass die sich beim Umziehen immer sehr, sehr beeilen müssen. Naja, auf jeden Fall, er kam raus und die Leute, also ich habe ja die Shows, wenn die in Köln waren und als ich damals da gewohnt habe, wenn die da gearbeitet hat, war ich auch da. Also wir haben die im Grunde genommen 20 Mal hintereinander gesehen. Und naja, auf jeden Fall auf diese Nummer zu sprechen zu kommen, es war so, dass Pater Schuh also mit dieser Nummer, ja, ich sag mal, einen ganz netten Erfolg hatte. Also die Leute haben immer gelacht. Also so war es nicht, dass die irgendwie da saßen und haben gesagt, was macht denn der da oben? Die sind also mitgegangen. Nur an dem speziellen Abend, ich habe das auch erst gar nicht realisiert, da fing der an, die Leute brüllten vor Lachen. Ich habe gedacht, was haben die denn, was macht der denn da oben? Guckte genauer hin, sah aber nichts, mir fiel nichts auf, weil ich habe meistens oben auf dem Balkon gesessen. Ne? Und da guckt man ja von oben runter. Und die Leute sitzen ja etwas, sitzen natürlich tiefer und haben die Bühne und gucken dann hoch. So, und Pater Schuh machte seine Nummer, hob das Baby Doll und machte seinen Blödsinn und er hatte vergessen, seine Spitzenhose drunter anzuziehen. Und hüpfte dann nur in der Strumpfhose rum. Und das haben die Leute, die haben gedacht, das gehört dazu. Aber das war eigentlich gar nicht der Fall.
Was gehört denn für dich zu einer guten Travestie-Show dazu?
Jo, vor allen Dingen ein guter Conferencier. Das ist mal das Allerwichtigste, finde ich. Weil der hat die Aufgabe, die einer meiner Ansicht nach, ich bin auf diesem Gebiet ja im Grunde genommen Laie. Ich habe ja nichts mit der Bühne so zu tun gehabt. Also jedenfalls nicht beim Genou. Und der muss ja die einzelnen Nummern verbinden und dann muss der ja auch gucken, dass die Stimmung im Publikum gehalten wird. Wenn du da so eine tolle Nummer hast, irgendeine Revue-Nummer oder sowas, und dann kommt eine Träne als Conferencier raus, der kann dir die ganze Stimmung im Saal kaputt machen. Und der muss dann eben halt von einer Nummer zur anderen, bis die Leute müssen sich ja umziehen, muss der dann eben halt das möglichst gut überbrücken und eben halt dann die Leute auch sehr gut unterhalten können. Und das ist eine Kunst, die ich für meinen Geschmack sage, die kann man nicht erlernen, die muss man, also ein gewisses Teil kann man es lernen, aber wo man sagt, das muss einem auch gegeben sein.
Welche fallen dir ein? Welche Conferenciers?
Conferenciers? Oh, da hatten sie viele. Also angefangen mit der Spitze, das war Lady Jane. Also da kam also wirklich, so gut anderen auch waren, aber da kam wirklich keiner dran. Also wirklich, naja, wie gesagt, das ist alles mein persönlicher Geschmack. So, Lady Jane habe ich gesagt. Dann kam Danny Lamé, eine Granate, also wirklich. Dann Sophie Russell, die ist auch aus dem Startreff Köln, ist sie zum Genou gewechselt. Dann war Stephanie Carroll, Leslie Anderson, das ist auch, ja, also ich war, ja, wenn ich jetzt müsste, ich müsste ja jetzt bei jedem sagen, der ist, jeder Einzelne ist eine Spitzengranate für sich, Marcel Bichoux zu vergessen. Das ist eigentlich jetzt, undankbares Ding, weil wenn ich die aufzähle, weil im Grunde gehört jeder auf die erste Stelle.
Okay, also du siehst, dass die alle gleich gut waren die ganze Zeit.
Ja, aber. Okay. Es gab kein Stephanie Coroll hat auch Conferencier gemacht. So, bei ihm war es nun ein bisschen schwieriger, weil der nun nicht die großen Häuser gewohnt war. Ne, der hat im Startreff gearbeitet, hat das auch gut gemacht. Aber wie gesagt, das ist, jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Danny und Stephanie, die haben schon alleine, wenn die auf die Bühne kamen, durch ihre Körpermaße. Die Danny und Stephanie waren groß, waren schwer. So, der erste Spruch, der kam besser auf Fett geschwappelt, wie auf Knochen gerappelt. So, da hatten die schon ihre Leute. Ne? So, und Lady Jane, die war dann eben halt das, was ich im Grunde genommen an Travestie verstehe. Weil Lady Jane, die hatte Make-up drauf an der Augen, da hast du von 100 Meter gesehen, oh, da kommt ein Kerl an, der geschminkt ist. so mit Lila oder rosafarbene Perücke und was weiß ich, ne? Und was heutzutage als Travestie, das ist mir schon eine Spur zu heftig. Das ist, man soll sich und kann sich ruhig Gedanken machen, ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Was ist es nun? Dafür ist das Ganze ja angelegt. Aber wenn man so jetzt in die ganz alte Schiene fährt, was Marcel André, Sherry Hell und die Leute sind, das waren Männer in Frauenkleidern. So. Und das war auch als nichts anderes gedacht. Die haben sich nicht als Frau gefühlt. Heute sind viele dabei, die sind von der Einstellung her oder vom geistigen Einstellung her, sind das, wenn die geschminkt sind, sind das Frauen. Sicher, das gehört auch dazu. Aber wenn es dann zu perfekt ist, das hat bei mir dann nicht mehr viel mit Travestie zu tun, weil Travestie sind für mich persönlich, sind das Männer in Frauenkleidern.
Das, genau, so. Das sagt das Chinou ja auch, ne? So die Herren, Damen, lassen, genau. Bitten.
Nur, weil da waren ja welche dabei, wo du wirklich gesagt hast, das kann doch nie im Leben sein, dass das ein Mann ist. Ne? So, und das soll ja auch so sein, dass die Leute ins Grübeln kommen und ans Denken. Dafür ist ja so eine Show gemacht. Nur wenn man dann sieht, dass dann, also das war nie im Chinou, aber wenn man dann so Künstlerinnen hat, die das Gesicht bildschön haben. So schön kann keine Frau sein, aber es ist operiert. Die haben eine Oberweite, da wird jede Frau neidisch. Die haben Hüften, die operiert sind und einen Gang drauf, wie das beste Topmodel. Da weiß ich nicht, das wird dem Namen Travestie dann nicht mehr gerecht, in dem Sinne, wie er früher mal war. Eben halt, wie gesagt, ich komme nochmal darauf zurück, Männer in Frauenkleidern.
Wo kamen denn die Künstler her, die im Chinou aufgetreten sind? Aus welchen Ländern oder auch aus welchen Lebensumständen? Oder was haben die vorher gearbeitet? Aus welcher Szene kamen die?
Da war im Grunde genommen vom Krankenpfleger über Koch, Friseur. Ja, also das war dabei. Dann war, Leute kamen aus Brasilien, waren sie da. Dann waren wir viele aus Frankreich, ja, Madame Mathieu und Michou. Michou war, glaube ich, gar keiner dabei, aber Madame Mathieu waren welche da. Dann kamen welche, zum Schluss viele Spanier, die wirklich ganz tolle Nummern gemacht haben. Dann war, ja, Österreich, Schweiz, kann ich mich nicht dran entsinnen, dass da irgendjemand im Chinou gearbeitet hat. Niederlande auch nicht. So, aber wie gesagt, hauptsächlich Deutschland, Spanien.
Ich glaube, Timo hat mal erzählt, dass jemand von den ganz Alten doch aus der Schweiz kommt. Nochmal zurück. Du sagst, die meisten von den Künstlern kommen nicht aus einer Künstlerfamilie, sondern waren, weiß nicht, oder kommen auch nicht aus einer bürgerlichen Familie, sondern die waren Koch, hast du gesagt, Friseur, hast du gesagt, und
ja. Krankenpfleger.
Reisebüro.
Ja, Reisebüro.
Und hat jemand von denen vorher eine Ausbildung gemacht, um im Chinou zu arbeiten? Oder wie ist man so auf die Bühne vom Chinou gekommen?
Also ich kann mit Christina mal anfangen, weil ich da am besten weiß. Weil mit Christina waren wir wirklich sehr gut befreundet. Also Christina ist doch, ich dachte eben, Holland ist niemand dabei gewesen, um Gottes Willen. Ja, Christina habe ich gar nicht als Holländerin mehr auf dem Bildschirm gehabt. Das war für mich eine Deutsche. Aber wie gesagt, die war aus den Niederlanden. Und ihre Eltern hatten eine Fabrik, glaube ich, wenn auch nicht sehr groß, aber auf jeden Fall, sie konnte in ein Gesangsstudium gehen und hat dann über die Gesangsausbildung, hat die dann irgendwie Kontakt zu jemandem bekommen, der eben halt mit Travestie zu tun hatte und ist dann so in die Schiene reingekommen. Und als Christina im Chenu angefangen hat und sogar noch als die als Hausartist im Pulverfass in Hamburg war, sagte sie mal zu mir, Frank, ich gehe heutzutage noch mit über 70 einmal die Woche zum Gesangunterricht. Und da sage ich, wieso, wie kannst du das denn? Das hast du doch gar nicht nötig. Sagt sie, von wegen. Ich bin eine Zeit lang nicht gegangen und da sagten Kollegen zu mir, hör mal, irgendwas stimmt mit deiner Stimme nicht. Und da sage ich, hätte sie gesagt, was denn? Ja, das würde da, das würde sich anders hören als früher. So, und da sagt sie, da bin ich wieder mal zu meiner Gesangslehrerin gegangen. Und ja, dann habe ich selber das gar nicht gemerkt, dass sich die Stimme so verändert hat. Das ist Christina gewesen. Dann, wie andere so dazugekommen sind, das kann ich dir nicht sagen, weil viele ja eben halt aus Frankreich kam und da habe ich ja dann vorher keinen Kontakt zu gehabt und weiß also auch nicht, wie die in diese Schiene reingekommen sind.
Ne? Aber Christina war ja eine von denen, die selber gesungen hat, ne? Die hat live gesungen.
Hat nur live gearbeitet.
Aber es gab ja auch einige von denen haben ja auch Playback gemacht, ne? In den 80ern schon. Wollte es nur für das Interview einmal noch auch gesagt haben, dass nicht alle gesungen haben, sondern viele haben ja auch Playback gemacht oder auch einfach nur gestrippt.
Da gab es ja im Ablauf der Show gab es ja einen eigenen Block, wo es dann hieß Caperine Chenu Playback Show. Und dann kam jeder einzelne Künstler raus und hat seine Paradenummer in Playback gemacht. So, ich kann mich noch dran erinnern, da hatten sie einmal so eine Playback-Show, da ging es um Marlene Dietrich. Da hat Lady Jane kam mit einem schwarzen Kleid raus und einem riesen schwarzen Hut und hat ein Lied gesungen. Ich glaube, Patterschuh saß auf einem Fass mit einem Zylinder, wo das aus dem Film Das blaue Licht, glaube ich, heißt der. Und ja, so kam jeder raus. Minouche stand an der Staffelei, da war ein Bild von der Dietrich drauf und sie hat dann den Maler gemimt, der dann da eben halt dieses Bild zeichnete und sowas. Aber das ist alles schon so lange her. Und so oft, also ich gucke mir die Shows auf Kassette schon oftmals an, aber dann das ist dann auch immer so sporadisch, weil da kann ich jetzt so genau nichts mehr zu sagen, wie das war, aber da waren viele dabei, die Playback gemacht haben, ja klar.
Du hast eben, als du von der Nummer mit Patterschuh erzählt hast, wo er die Rose vergessen hat, das kam mir direkt die Frage ins, und du hast gesagt, das Publikum hat so gelacht und ich habe mich gefragt, wer gehörte denn zum Chenu-Publikum, wer ist da hingegangen?
Oh, also in Köln war es wirklich so, dass das total bunt gemischt war. Da war auch nicht so, dass man nur gesagt hat, da kommen nur Männer zum Gucken oder das sind nur Frauen, die wollen die Männer in Kleidern oder geschminkte Männer sehen. Da kamen Ehepaare, da kamen einzelne Männer, da kamen einzelne Frauen. Dann kamen viele von unserer Gruppe dabei und die haben natürlich dann meistens Stimmung gemacht. Wenn dann jemand kam, ich war ja nicht der Einzige, der die Leute oben auf der Bühne kannte, ne? So, wenn dann da meinetwegen, was weiß ich jetzt, ich kann jetzt keinen sagen, da rauskam und der war bekannt in Köln, so, da ging es natürlich rund, ne? Und die haben natürlich dann Stimmung gemacht, da brauchten die Leute oben auf der Bühne nur noch dreiviertel Gas zu geben, ne? Also das war schon, da kannst du nichts festmachen, das war nicht so, dass man sagen kann, oh, das waren nur Leute, die meinetwegen gediegenes Alter über 55 oder 60 aufwärts, da war alles drin. Von 18 bis zur Gehhilfe. Das kann ich sagen, weil ich selber eine habe.
Ne? Hast du das Chenu als so einen schwulen Ort wahrgenommen oder war das gemischt?
Nein, überhaupt nicht. Da waren die Schwulen eigentlich, würde ich sagen, sogar in der Minderzahl. Weil, die ersten Jahre sind die doch viel dahin gekommen. Und als das dann eben halt, wie ich eben schon sagte, dass es da mehrere Lokale gab, ja, dann sind einige gekommen natürlich und haben geguckt, was machen die dieses Jahr und was ist neu oder welche Künstler sind dabei und so. Aber es gab dann eben halt auch andere Lokalitäten, wo die sich dann verabredet haben und sind die dann dahin gegangen. Weil da ist eher so, ich sag mal, Schinuwa im Milovic, da sind Theatergänger hingegangen. So Travestie-Show unter Schwulen, das sind so Programme, die nebenbei laufen im Lokal, sag ich mal. Das, ohne das böse zu meinen oder abwertend zu meinen. Aber man ist zum Chenou gegangen, um die Show zu sehen. Und das war dann eben halt auch, ja, man hatte was zu erzählen, wenn man rauskam. Das hat man richtig gemerkt, also dass die ersten zwei, drei Abende, da war das so, dann lief es so. Und dann merkte man richtig, dass die Leute zu Hause erzählt haben, Mensch, das ist toll, das müsst ihr euch mal angucken. Und dann kam eben halt auch dann, da hat man richtig gemerkt, auch die Heidi unten aus Milovic, die damals an der Kasse saß, die sagte, das merken wir richtig am Kartenverkauf oder an der Nachfrage nach den Karten und Anrufen, dass es den Leuten gefallen hat und dass sich das rund spricht und die verstärkt kommen nach dem ersten oder zweiten Abend, wenn die wissen, oh, das ist toll. Und es war ja wirklich so, da wurde ja aufgeboten, was man sich denken konnte. Die haben von Feder-Strass, also auch wieder zu sagen, Pat und Patterschuh, die haben ja Kostüme aufgefahren, das war also ein Wahnsinn. Pat hatte mal ein Kostüm, da war der Hut, der war so riesig, den hatte der sich unten im Keller das Drahtgestell zusammengeschweißt und hatte den anscheinend fertig gemacht und wollte den dann hochbringen und das ganze Ding hat nicht durch die Kellertreppe gepasst. Anscheinend durch die Tür oder einen Kellergang hoch, den musste der unten im Keller wieder auseinandernehmen und dann oben zusammen. So ist es mir erzählt worden. So, oder wenn Manel zum Schluss mit Fanny und Ricky zusammen das Trio gemacht haben, die hatten Hüte auf, also die Hüte waren 2,5 Meter hoch. Die konnten gar nicht richtig, die haben zwar damit getanzt, also mir ist es steierhaft, wie sie es gemacht haben, weil du da musst das ja auch alles in der Balance halten. Ne? Der eine hatte einen Mond auf dem Kopf, der andere hatte einen Fantasiehut ausladend wie sonst was. Ich habe auch immer gesagt, wie transportieren die das? Ne? Und das war eben halt so.
Um nochmal zurückzukommen auf den, ich habe ja vorher gefragt, ne, war das hier nur eine Schwulenbar? Ja oder nein? Und du sagst, nein, es sind ja...
Oh, ich habe das jetzt alles auf das Milovic bezogen.
Nee. Also es geht ja um die Frage, also mich interessiert, wie ist das Verhältnis von den Schwulen zur Travestie? Ne? Und du hast jetzt ja eben gesagt, in Köln, im Milovic, da sind ja Menschen hingegangen, weil sie ins Theater gehen wollten.
Ja, genau.
Und du hast aber auch vorher gesagt, dass du dich da wohlgefühlt hast im Publikum vom Chenou. Und ist es nicht ein Widerspruch damals gewesen, wenn da alle hingegangen sind? Also warum ist jemand, der zum Beispiel nicht schwul war, in die Chenou-Show gegangen?
Weil der das gesehen hat oder beziehungsweise die Plakate gesehen hat und er wusste, dass ihn eine Revue erwartet. Man ist ja nicht dahin gegangen, um andere Schwule zu treffen oder irgend sowas. Mir war das vollkommen egal, was da für Leute im Publikum saßen. Ich hatte meinen Spaß. Und die Leute hatten auch ihren Spaß und es ist keiner rausgegangen. Also in all den Jahren habe ich nicht wirklich einen erlebt, der gesagt hat, boah, das war ja vielleicht ein Mist. Das wäre ja keine 10 Mark wert gewesen, dieser Eintritt. Habe ich nicht einen einzigen erlebt. Die waren alle, aber durchweg alle begeistert, die Leute. Weil es sowas wie dieses Chenou eben halt nicht gab und vor allen Dingen in diesen Dimensionen, die aufgefahren haben. So, da gibt es genügend Travestiegruppen, so Hem und Eck und was weiß ich, wie die alle heißen. So, Die haben tolle Kostüme, wirklich klasse, kann man wirklich gar nichts zu sagen. Aber das war dann eben halt beim Chenu, die geballte Ladung, dass da mal mindestens, zum Schluss waren es nur noch 6 Leute, aber wenn du dann 9 Leute in einem gleichen Kostüm, die farblich aufeinander abgestimmt sind und gleich geschnitten sind und sowas, das macht eben halt Eindruck auf die Leute. Und das ist eben halt, wo die Leute dann da sitzen, oh, mit dem offenen Mund und staunen nur. Und das ist das, was es Chenu ausgemacht hat. So, keine andere Show an Travestie mag, oder andersrum gesagt, Chenu mag nicht meilenweit besser gewesen sein wie andere. Nur eben halt diese Perfektion, die da geherrscht hat, da hat der Schmieder drauf geguckt, wieder wie mit Argusaugen. Ich habe mich mit einigen Confranciers unterhalten, unter anderem auch dann eben halt auch Sophie. Und die sagte, wir dürfen normalerweise nicht von unserem Text abweichen. Wenn du jetzt irgendwie an einem Tag einen Knallerwitz gehört hast, sagt sie, den könnte ich so einbauen. Sagt sie, der Schmieder, der will das nicht. Der sagt, und hat er ja auch recht, die Leute, die am ersten Tag in die Show kommen, müssen genau dasselbe sehen, wie die Leute, die nach 3 Wochen am letzten Abend in die Show gehen. Die müssen genau dasselbe sehen, wie die anderen Leute, die dazwischen waren. Und es gab auch nicht, dass am letzten Abend irgendwie geschludert wurde oder schon mal Hälfte von Kostümen einpacken und wir treten ohne Kragen auf oder sowas. Das hätte einmal passieren müssen. Ich glaube, der hätte den ganzen Laden abgerissen. Es war also so, dass wirklich jeder, der da reinkam, das Gleiche gesehen hat, egal an welchem Tag und wann das Programm lief.
Ich möchte gern mit dir nochmal auf deine Facebook-Seite zu sprechen kommen.
Ja.
Wie kam es, dass du die Erinnerungsseite eingerichtet hast?
Oh mein, das ist eigentlich eine schwere Frage. Da weiß ich nämlich selber nicht mehr genau, wann das angefangen hat. Es war irgendwie, ich habe ja von lieben Freunden, also die mit denen ich wirklich, die mir sehr am Herzen liegen, ich war ja nicht mit allen befreundet, kannst du ja gar nicht, bei den vielen Menschen, die da gearbeitet haben. Aber so einzelne hatte ich so, wo man richtig ein gutes Verhältnis zu hatte und wo das dann auch nach dem Chenu noch bestand und wo man Kontakt zu hatte. Und da habe ich gedacht, ach, man müsste ja eigentlich, tust du dir mal die Fotos, die du findest, alle so zusammen. Und irgendwann hat sich das mal so ergeben, weil ich selber habe nicht viel Ahnung von Computer. Und da war von einem Freund von uns der Sohn, der Dennis. Und da sage ich, Dennis, kannst du mir mal sagen, wie man sowas macht? Und er sagte, ja, kein Drama, ich komme. So hat er sich mit mir hier einen Nachmittag hingesetzt, sagte, wie willst du denn das machen? Da habe ich ihm das so gesagt, mit Alben für jeden Einzelnen, dass da dann die Fotos gesammelt werden. Und so fing das dann an, dass er mir die einzelnen Alben angelegt hat und ich habe dann im Grunde genommen, habe ich ja nichts weiter gemacht, wie nur Fotos und teilweise Schriftstücke so zusammenzutragen und zu ordnen. So, und dann kam Timo, von dem wir eben auch schon gesprochen haben, und er hat mir geholfen, dann die Hauptseite aufzubauen. Und seitdem läuft das eben so. Und jetzt habe ich mittlerweile, ich weiß es jetzt nicht genau, der Dennis hat mal drauf geguckt und da gibt es so eine Funktion, wo man das eintippen kann. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Und da wird angezeigt, wie viele Fotos diese Seite beinhaltet. Und da liege ich bei über 7000. Also ist schon eine ganze Menge.
Ja, du hast du hast mit Sicherheit mit die wichtigste Sammlung zum Chenu. Also hast ja alles sehr ordentlich gesammelt, aufgebaut. Und wo kommen die Fotos her?
Die Fotos, die habe ich teilweise selbst gemacht. Teilweise habe ich sie mir aus dem Internet zusammengesucht. Teilweise habe ich sie von den Artisten selbst. Dann habe ich vieles von Manel und dem Herrn Schmieder selbst bekommen.
Und du machst das alles aus deinem Haus raus, aus Liebe zum Chenu?
Ja. Ich Geschenk daran, immer noch. Auch wenn der Laden jetzt schon mittlerweile, wie ist es jetzt, 14 Jahre, den es schon immer gibt. Ich bekomme so viele nette Zuschriften von Leuten, die auf diese Seite reagieren und jeder sagt, kann man nicht dafür sorgen, dass dieses Chinu wieder auflebt? Ist das nicht möglich? Das war so toll. Die sind also alle voll des Lobes und die wissen ja auch, was es für ihr, ja, wenn man es mal ganz platt sagen will, für ihr Geld geboten bekommen haben. Da stehen dann Leute live vor dir, die arbeiten, die haben vorher den Transport zu dem Laden. Die haben den Abtransport wieder. Die müssen proben. Das sehen die Leute alles nicht. Die sehen nur diese 2 Stunden, wo die das Programm, was davor und dahinter, das interessiert die Leute natürlich nicht, weil es ist auch nicht, was interessiert mich, was die Leute zu tun haben. Ich will denen ihre Arbeit sehen und dann ist es gut. Aber dann muss man das aber auch so realisiert sehen, dass man sagt, naja, da hängt ja eine ganze Rattenschwanz hinten dran. Es ist ja nicht nur, dass die Leute die Hand aufhalten und das Geld für ihre Arbeit kriegen. So, da muss das Theater bezahlt werden, da muss das bezahlt werden, der Transporter muss bezahlt werden. Alles rundum will Geld haben, die Steuern und was weiß ich alles.
Fandest du es teuer damals, das Chinu?
Ja, für meine Verhältnisse fand ich es teuer. Das ist alles in Relation zu sehen. Also das war schon, ich wusste, dass ich dahin will und dann habe ich vorher früh genug angefangen und habe mir immer so einen Fünfer beiseite gelegt. Und wenn man was möchte, dann macht man das halt auch. Dann fällt einem das auch nicht schwer, weil man sich ja drauf freut. Ich rede jetzt von ganz von den ersten zwei, drei Jahren, so wo ich dann in Köln gewohnt habe, bei Dieter und so. Ja, dann war das ja kein Problem. Dieter hat dann da gearbeitet. Ja, dann brauchte ich noch nicht mal Eintritt mehr zu bezahlen. Das war ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Geheimnis erzähle. Das ist ja sehr logisch. Der Schmieder hat gesagt, Herr Neumann, wenn Sie rüberkommen, der hat immer zu mir Herr Neumann gesagt. Sagt er, Herr Neumann, wenn Sie rüberkommen wollen, kommen Sie. Ob Sie zu Hause sitzen, Herr Dieter ist doch eh hier. Und zum Dieter hat er mal Herr Dieter gesagt. Das sind so Dinge, die einem dann jetzt beim Erzählen wieder einfallen.
Aber du bist ja zum Teil, bist du ja auch richtig mitgereist mit der Tournee, ne? Hast du mal erzählt, du hast ja so ein paar, manchmal so ein paar Stationen auch mitgetourt, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, das ist ein Missverständnis. Da ist irgendwie was Falsches mit rübergekommen. Wir sind dann zu Auftrittsorten hingefahren.
Ah, das meine ich.
Weißt du, nee, ich bin nicht damit gereist. Der Herr Schmieder fragte mich mal, Herr Neumann, haben Sie Lust bei uns den Bus zu fahren? Der wusste, dass ich Busfahrer bin. Ne? Und sagte, ich suche jemanden für den Tourneebus. Da sage ich, Herr Schmieder, das geht nicht. Ich bin fest beschäftigt bei der KVB in Köln. Und ich kann mir da nicht irgendwie, wer weiß, wie lange freinehmen. Dem hätte ja nichts genutzt, wenn ich ja 2 oder 3 Wochen gemacht hätte. Der hätte dann ja für das Vierteljahr jemanden gebraucht, da die durch die Gegend zu sausen. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, das hat er bedauert. Naja, ja, aber kann ich ja nun auch nichts dran ändern. Das war halt so. Nee, aber das mit der Tournee, das wird vielleicht falsch rübergekommen sein. Wir sind, wenn der erste Abend vom neuen Tourneeprogramm in Herleshausen war das, da sind wir nach Herleshausen gefahren. Dann sind wir in Wiesbaden waren wir mal. Dann sind wir, ja, Leverkusen ist ja noch nicht so weit weg von Köln. Dann sind wir mal in der Schweiz, ich meine in Zürich gewesen. Und so, da sind wir dann schon hingefahren. Aber nie mit denen direkt zusammen.
Ich habe da nochmal nachgefragt, weil da nochmal deutlich wird, wie wichtig dir das Chinu ist.
Ach so, ne, ja.
Dass du sogar durch ganz Deutschland und die Schweiz angereist bist, um die Show zu sehen.
Ja, das war also, ja, manche werden sagen, das ist ein Bekloppter mehr, der damit ist, aber ich war da, glaube ich, auch nicht der Einzige. Es sind viele Leute, die denen also auch hinterhergefahren sind und beziehungsweise gesagt haben, also eine Anfahrt von 50, 60, 70, 80 Kilometern in Kauf genommen, wenn sie irgendwo in der Nähe waren. Ne?
Ja, ich habe ja nie, ich kann ja nur von den Erzählungen zehren, die mir Menschen wie du geben, weil ich habe ja selber nie eine Show im Shenmue gesehen.
Ach so, gar keine?
Nein, gar keine. Ich bin dafür zu, also ich bin ja, 2004 bin ich 18 geworden und es hat ja schon 2008 aufgehört. Zugemacht. Und genau, ich habe einfach, als ich in den ersten Jahren in Berlin war, wusste ich zwar, dass es das gibt, aber ich war nie, drin. Aber du hast ja von den, also vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die große Zeit der Travestie vielleicht da ja auch schon ein bisschen vorbei war. Ne? Ja, du hast ja gesagt, dass es in den 80ern war ja sehr viel, waren die ja mehrere Wochen in Köln und dann hat das.
Zum Schluss war es dann so, dass 3 Tage da waren und dann vielleicht 6 Leute auf der Bühne. Und die, ich weiß jetzt nicht, die 3 letzten Jahre sind sie gar nicht mehr nach Köln in die Stadt reingekommen, sondern waren in Porz in der Stadthalle. Das ist ein Vorort von Köln, also ein Stadtteil.
Warum denkst du, hat das Interesse seit den 80ern an der Travestie so abgenommen?
Weil sie, Gott sei Dank, wenn man es so will, salonfähig geworden ist. Früher hatte Travestie, da gibt es ein Lied von der, das hat der Marcel André, glaube ich, gesungen. Da geht es darum, dass also die Leute abends sich heimlich ans Lokal rangeschlichen haben. Der Kellner hat sie durch die Hintertüre reingelassen und dann wurde da drin gefeiert und genauso auch wieder zurück, weil sich keiner reingetraut hat. So, und heutzutage ist es Gott sei Dank natürlich wesentlich anders. Das ist natürlich gut. Aber für das Cabaret war es eigentlich schade drum, weil dann so, ja, ich sag mal, dieses Halbseidene weggefallen ist. Weil Travestie hatte man früher immer so, was mag da abgehen, weil ja keiner irgendwie einen richtigen Einblick in diese Lokale hatte und das eigentlich ja auch wirklich nur Schwulenlokale waren und normales Publikum da eher selten drin war. So, und dann haben natürlich die Normalos, wie man so sagt, die haben sich natürlich ihre Gedanken gemacht, was mag da wohl abgehen. So, da ist nichts anderes abgegangen wie in normalen Lokalen auch. Die haben sich früher anscheinend alle vorgestellt, da Travestielokal, boah, das sind Orgien. So, und waren genauso anständige Menschen oder unanständige Menschen wie der hundsnormale Mensch auch. Und und da spielt dann halt die Fantasie der Menschen eine große Rolle. Und ja, und das ist dann, haben die gesehen, auch das ist ja gar nicht so schlimm. Und dann verlor das die Anrüchigkeit. Und dann kamen ja auch die Leute in die Tourneen rein und Marion Gordy im Fernsehen. So, ja. Da haben die Leute sich amüsiert drüber. Das weiß ich heute noch, wie der Südwest, die erste Sendung lief im Südwestfunk und die haben sich vor Zuschauerpost damals nicht retten können und das hat den Zweien damals dermaßen einen Aufschub gegeben und die haben ja dann auch Tourneen gemacht und die haben die größten Hallen voll gefüllt mit 2 Leuten, also Gordy und Mary zusammen. So, und so war das mit dem Shenmue auch und als das dann eben halt diesen Zenit überschritten hat und das dann wirklich, ich will es nicht herablassend sagen, aber quasi Travestie an jeder Straßenecke anzufinden war, ja, da waren die Leute das irgendwie schon ein bisschen über und haben gesagt, naja, es ist so halt so, ja, wenn wir mal Lust haben, da können wir ja hingehen, da müssen wir nicht unbedingt auf den Shenmue warten. So. Und wenn dann jetzt Shenmue kam, ja, dann war das eben halt so, dass dann so die Eingefleischten natürlich noch dahin sind. Aber die anderen, die das nicht kannten, sage ich mal so, die haben das zwar vom Namen her gekannt, aber die waren vielleicht nie drin und haben dann gesagt, naja, ob man jetzt da, weiß jetzt nicht, was sie damals an Eintritt verlangt haben. Ich meine so um die 20, 25 Mark damals waren das. So. Und für 25 Mark, da kannst du auch in ein normales Lokal gehen, trinkst deine 4, 5 Glas Bier dabei und hast auch eine Travestie-Show. Nur natürlich qualitätsmäßig nicht so wie die im Chenou, weil da hat ja nur von der Musik und von den passenden Kostümen und von, die haben ja nicht umsonst wochenlang geprobt, bis das alles saß. Und das kann man wirklich sagen. Die haben wirklich, das saß jeder Schritt. Also ich weiß das von Manel, das war ja, der hat ja nun sehr viel Artistik gemacht und Ricky und Fanny, die also wirklich Revue-Nummern hingelegt haben oder Pat und Pater Schuh, das sind so, da waren viele andere auch, aber ich mir fallen die auf die Schnelle nicht ein. So, da konnte man wirklich, das war wirklich so, wie der Schmieder das verlangt hatte, am ersten Abend sehen, am zweiten Abend sehen, am zehnten Abend sehen, war immer dasselbe. Und da haben sogar die Schritte gestimmt. Und das passiert nicht so aus der Lameng raus, dass man sagt, so, jetzt machen wir mal eine Nummer, ziehen uns einen Fummel an und dann machen wir die Nummer und sind wieder weg. Nee, da gehört, Proben gehören dazu, und dann werden Proben gemacht im Kostüm, ohne Kostüm und was weiß ich alles, was da dran hängt. So, und das ist eben halt dann auch mal die Leute, wo ich sage, dass die Leute das nicht zu schätzen wissen, was da, oder die können es nicht schätzen, weil sie sich keine Gedanken drum machen, was da ein Rattenschwanz dran hängt, um sowas auf die Beine zu stellen. Und wenn ich heutzutage dann diese Briefe erhalte auf Facebook und die Leute sagen, ach, das wäre so schön, wenn das Chenou noch mal aufleben würde, dass ich glaube, da muss jemand so viel Geld haben, dass der also wirklich sagt, ich weiß nicht mit dem Geld wohin, weil das alles aufbauen, die ganzen Kostüme, die für Gruppennummern sind, das waren ja Kleider, die Chenou ist jetzt 14 Jahre nicht mehr. Ich habe Kleider gesehen, die sind jetzt noch unterwegs, sie haben garantiert ihre 30 Jahre auf dem Buckel. So. Dann kannst du dir aber auch ausrechnen, was das für eine Qualität war. So, die haben natürlich ihre Gebrauchsspuren, das ist vollkommen klar, dass die Paletten vielleicht nicht mehr so glänzen wie im ersten Jahr. Das ist vollkommen logisch. Aber da wurde wirklich Qualität verarbeitet. Und Ivana, die hat ja als allererste, war die ja für die Kostüme zuständig. So, der hat das natürlich von der Pike auf gelernt. Ich weiß gar nicht, Wolli Berger hat der gearbeitet, glaube ich. So, und der kam dann zum Chenou und der Schmieder hat den da arbeiten lassen. So, der hat da Fantasiedinger rausgehauen und das muss man gesehen haben, weil wenn man das jetzt erklärt, das kann man gar nicht eigentlich, das muss man gesehen haben, ne? Und das ist es. Man hätte es sehen müssen. Und wie gesagt, nochmal auf das zurückzukommen, heutzutage nochmal das Chenou auf die Beine stellen. Da muss so jemand Finanzkräftiges dahinter stehen, weil das wieder von null, weil es gibt ja nichts mehr. Das Chenou, das war mal. Das ist so schlimm, wie es ist. Aber die Generation von den Artisten, die da gearbeitet haben, die ziehen sich ja alle nacheinander zurück. Da ist und du kriegst heute solche Nummern, wie es damals im Chenou war, kriegst du heute. Die sind also wie gesät, also ganz, ganz minimal. Also solche, teilweise waren das ja ausgebildete Artisten. Und heute sind es so Leute, die dann anfangen und sagen, ach, ich mach mal zu Karneval Travestie und merken, ach, das ist ja ganz einfach. Also was heißt einfach? Das liegt mir, das mache ich weiter und sind dann so auf Wochenende unterwegs. und haben und sehen das so als Nebenerwerb. So, das waren alles hauptberufliche Artisten, die da gearbeitet haben. Die haben ihr Geld, ihren Lebensunterhalt da verdient. Und das war nicht nur irgendwie ein Zubrot, wo du sagst, naja, der geht ja in der Woche, geht der seine Arbeit machen. Die haben von morgens bis abends da gearbeitet und haben geprobt und alles gemacht und waren dann im Grunde genommen ja dann viereinhalb Monate unterwegs. Da haben die kein Zuhause gesehen und nix. Und die hatten dann im Grunde genommen ja teilweise ja gar keinen Tag frei, einen Monat lang. Oder haben dann, je nachdem in welchen Orten die waren, da haben die dann Doppelvorstellungen nachmittags um drei und abends um 20 Uhr nochmal eine gespielt. Dann konntest du die aus ihren Kleidern rausziehen.
Ja, über die Tourneen habe ich und wie anstrengend die waren, habe ich auch ausführlich mit Pater Schuh gesprochen, auch ja, mit Joaquin. Die kommen in den Künstlerinterviews vor. Ja. Ich frage in jedem Interview auch nach zwei einschneidenden historischen Erlebnissen. Ne? Das Chenu hat ja 1958 aufgemacht und hat 2008 geschlossen. Und dazwischen liegen ja zum einen der Fall der Berliner Mauer und auch also was ja eher so welthistorisch wichtig ist. Und es HIV kommt ja auch auf in den 80ern. Also heute weiß man ja, dass es das schon viel länger gab, aber die AIDS-Krise liegt ja auch in den 80ern. Wie würdest du sagen, dass die bei hat zum Beispiel der Fall der Berliner Mauer und oder die HIV-Krise, hat das was mit dem Chenu gemacht? Vielleicht machen wir erst den Fall der Berliner Mauer. Sorry, das ist, du musst es nicht in einem beantworten.
Da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen. Da fragst du wirklich lieber die Leute, die fest im Chenu in Berlin gearbeitet haben, weil das entzieht sich meiner Kenntnis, weil ich kann jetzt nicht zu irgendwas sagen, wo ich keine Ahnung davon habe, weil da war ich zu weit weg von. Das wird dir also Pater Schuh beantworten können, da kannst du vielleicht mit Kim drüber reden und mit Rita Calypso, die müsste da vielleicht Bescheid wissen drüber. Und da kann ich also nichts zu sagen mit Berlin. Was das andere Thema betrifft, das AIDS, ja, das hat man schon gemerkt, dass dann einzelne Leute, die im Publikum saßen, wo man sich so mal seine Gedanken gemacht hat und hat gedacht, oh, lieber Junge, du machst aber auch nicht mehr lange mit. Weil früher war es ja so, dass man den Leuten das nach einer gewissen Zeit ja förmlich angesehen hat. Die liefen ja teilweise rum wie lebendig tot, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen. Aber das war, da hat man dann also schon ein sehr mulmiges Gefühl bekommen. Aber mit dem Chenu so an sich, ja, da waren dann auch Leute dabei, die erkrankt waren. So, aber naja, das, die sind ja nicht abgeschottet von der Außenwelt. Die Leute haben auch gelebt, die da gearbeitet haben.
War es auch manchmal Thema auf der Bühne?
Nein. Also da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Nee, das war auch, ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu heftig gewesen, wenn das jetzt irgendwie ein Conferencier ist dazu, die Leute zu unterhalten, so. Und dann eignet sich das Thema AIDS ja nun wirklich nicht dazu, um Leute zu belustigen. Das geht mal absolut gar nicht. So, und was willst du denn anders machen, als irgendwie, wenn du Leute unterhalten willst, musst du irgendwie was Lustiges und zumindest was Heiteres erzählen. Und das passt mit AIDS nun gar nicht zusammen. Und dann wäre das auch höchstwahrscheinlich so gewesen, dass dann die Stimmung im Saal ja gekippt wäre, weil damals waren das ja nur noch andere Zeiten. Heute, wenn jemand AIDS hat, naja, das tut einem natürlich von Herzen leid, das gönnt es ja nur wirklich nur keinem, um Gottes Willen. Aber derjenige kann heutzutage damit leben, auch mit Einschränkungen, sagen wir mal so. Aber zu der Zeit hieß es ja, wenn derjenige AIDS hat, so, ja, Kölner Uni, ja, da waren die Flure voll von diesen Menschen. So, das war von uns Bekannten sind, wir haben hier oben bei uns im Zimmer, haben wir so eine Schreckensgalerie, sage ich immer. Das ist so, von jedem Künstler, den wir mal gekannt oder befreundet waren, haben wir ein Foto bei uns oben hängen. So, und die Wand, die ist rappelevoll und die reicht noch nicht aus. So, und wenn ich dann manchmal da, man guckt sich die Bilder ja nicht jeden Tag an, aber so, je nachdem, wenn ich manchmal so eine bisschen gedrückte Stimmung habe, dann gucke ich dann schon mal da drüber und dann kann ich also, ja, so schlimm wie es ist, brauche ich also bestimmt 5 Hände, wo ich die einzelnen abzähle, wo ich sage, also der ist gestorben, der ist gestorben. So, und das sind also 25 bis 30 Leute, kriege ich da oben locker zusammen. Und das ist also, dann, ist genau wie jetzt, da geht man ein bisschen der Hals zu.
Ja, verstehe ich. Du bist da sehr eng mit der Geschichte verbunden und eigentlich kommt mein Interview auch zu spät, ne? Also ich weiß ja auch, dass das, was ich jetzt hier mache, dass vor 20 Jahren hätte man ja noch mit viel mehr Menschen sprechen können. Ne? Auch einfach, hat ja auch was mit dem Alter zu tun, ne? Die Menschen, also außer man wird so alt wie Ramonita Vargas, dann ist man immer noch bester Dinge. Aber die meisten werden ja nicht so alt. Frank, ich danke dir sehr. Also ich danke dir zum einen dafür, dass du dich so bemühst, das Xinhu in guter Erinnerung zu behalten. Also dass du auch die ganze Arbeit auf Facebook machst, dass du die Mühe machst, die Künstler zu recherchieren und die Bilder hochzuladen. Und du moderierst ja auch die ganzen Diskussionen, die aufkommen auf der Seite. Und ja, dass du mit mir gesprochen hast, berührt mich auch, weil du... Also durch dich mir auch klar geworden ist, was für eine große Bedeutung das Xinhu auch hatte für Menschen, die nicht in den größten Städten in Deutschland gewohnt haben, sondern dass da auch wirklich jeder hinkommen konnte und das erste Mal vielleicht auch über den eigenen, so seine eigene Perspektive erweitern konnte.
Ja, und ich hätte noch eine große Bitte, wenn ihr das vielleicht in diesem Interview mit reinsetzen könntet. Und zwar... Ich schreibe mich zwar hier schon immer wund, aber dann kommen oftmals, logischerweise immer sehr wenige Rückmeldungen. Und zwar, wenn irgendjemand noch Fotos, egal, auch wenn sie nicht gestochen scharf sind, wie das heutzutage so sein muss. Früher hat man ein Fotoapparat dabei gehabt, wenn überhaupt, und Fotos gemacht, wenn die auch nicht so toll sind. Aber wenn jemand irgendwelche Fotos hat, die er mir für die Seite zur Verfügung stellen würde, ob das privat sind mit irgendwelchen Künstlern, die beim Xinhu gearbeitet haben oder sowas, ich bin für jedes Einzelne wirklich dankbar, weil diese Fotos, die beleben ja die Seite. Und dass, wenn Leute irgendwie mal ein Erlebnis mit irgendeinem Künstler hatten und das da auf meiner Seite zum Besten geben möchten, dass sie das dann schreiben und jeder Einzelne kriegt von mir eine Antwort, auch wenn es oftmals lange dauert, weil ich manchmal gesundheitlich nicht so kann, wie ich das unbedingt möchte, aber es kriegt jeder eine Antwort von mir. Ich bin bis jetzt noch keinem eine Antwort schuldig geblieben. Ne? Wenn ihr das da vielleicht mal in euren Worten da zusammenfasst oder in deinen Worten zusammenfasst und das dann vielleicht noch zum Schluss da mit sagst.
Ich glaube, wir lassen es einfach jetzt so drin, wie du es gesagt hast. Also die Seite heißt Cabaret Xinhu Berlin auf Facebook. Ja. Frank, ganz lieben Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch. Viele Grüße an Dieter und an Sonny, die wahrscheinlich neben dir saßen und dir...
Dieter kommt gerade und hat das Halsband für Sonny um. Die gehen jetzt nämlich raus spazieren.
Also ich wünsche euch einen schönen Tag, euch dreien. Ja?
Alles klar, ich danke vielmals. Tschüss.